Wir predigen über das Vaterunser, unser heutiger Textabschnitt steht Matthäus 6, Vers 9, nur ein Teil dieses Verses, die erste Bitte des Vaterunsers. Nachdem wir am letzten Sonntag über die Anrede Gottes als des Vaters gesprochen haben, nun heute, dein Name werde geheiligt. Ach Herr, bewahr uns davor, dass wir viel Worte machen, die dir nur Schande bereiten. Amen. Das hat mich doch vorhin bewegt, wie das der Chor gesungen hat. Man denkt ja unwillkürlich weiter, wie wird das sein, wenn ich einmal den ewigen Gott sehen darf. Mit unseren kritischen Augen sehen wir nur einen Teil der Wirklichkeit dieser Welt. Wir sehen strahlendes Sonnenlicht, wir sehen die Menschen, die uns begegnen. Aber wir sehen nicht den lebendigen Gott, der doch um uns her ist, seiner Macht und Größe. In der Bibel wird manchmal der Vorhang nur etwas weggezogen, und dann wird uns gezeigt, dass jetzt schon, während wir hier uns versammeln, in der ewigen Welt, die nicht räumlich getrennt ist, sondern uns umgibt, in der ewigen Welt, Gott der große Lobpreis dargebracht wird. Wie diese Chöre singen, und ich möchte einmal dabei sein in dieser Schar aus allen Nationen und Völkern und Sprachen, die dieses Lob singt. Der Jugendchor hat uns das einmal gesungen aus Offenbarung 15. Wenn wir hindurchtreten, heißt dort, dann werden wir in diesen Lobgesang einstimmen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Preisen sie den Namen Gottes? In der Ewigkeit werden wir es alle tun. Wir beobachten das oft nicht so genau beim Bibellesen, dass da Wert drauf gelegt wird, dass wir den Namen Gottes preisen. Wir erinnern uns, wie einst ein junger Mann, im Alten Testament ist uns beschrieben, nur einen kleinen Blick tun darf in diese unsichtbare Wirklichkeit. Der Gegenwart Gottes. Er sieht nur den Saum des Gewandes, mehr kann er von Gott gar nicht sehen. Und er hört dieses Singen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Und er fällt auf den Boden, erschrocken vor der Macht und Größe Gottes. So wird also jetzt das Lob Gottes gesungen, während wir hier versuchen zu singen. Da möchte ich zuerst einmal fragen, warum wird denn bei uns in der Welt der Name Gottes so oft geschändet? Sehr bezeichnend, dass uns Jesus, das Vaterunser, gelehrt hat. Wir könnten gerne einmal uns darüber streiten, könnte das nicht sein, dass das Menschen erfunden haben? Es gibt ja viel, was Menschen so behaupten und tun. Ach, wissen Sie, wenn Menschen beten, das wissen Sie von sich, dann haben wir so viel Bitten, die wir Gott vorbringen wollen. Und die erste Bitte im Vaterunser, die hat kein Mensch dorthin gesetzt. Das war nur Jesus, dem Gottessohn, wichtig, dass der Name Gottes geheiligt wird. War Jesus wichtig. Nur mit den Namen ist das ja so ein Problem. Ich habe einen Vornamen, von dem im Standesamtsregister steht, der wird heute nicht mehr gebraucht. Was soll ich jetzt machen? Keiner kann den Namen aussprechen. Ich bin schon ganz froh, wenn einer Heinrich oder Winfried buchstabiert. Und mit dem Nachnamen habe ich noch besondere Probleme. Also ich stehe immer auf Kriegsfuß. Meine Frau war neulich in einem Geschäft. Und da war ein lieber Mann da, der als in unseren Gottesdienst kam. Wie der meine Frau sieht, dann sieht er sofort die Hofacker-Gemeinde. Und hat gesagt, ach, grüß Gott, Frau Schiefacker. Also, so ist das mit den irdischen Namen. Wenn Sie Ihre Post auch haben, wenn ich gerade Müller oder Schmidt heißen, dann ist Ihr Name meist auch verdreht und vertauscht. Hat Gott einen Namen? So wie manche Gruppen sagen, man müsste das richtig sagen, Jehova oder Yahweh oder wie das nun heißt. Was ist denn der Name Gottes? Sie kennen das bei den Begegnungen, wenn Sie mit einem wildfremden Menschen zusammenkommen und sagen, stelle mich vor, mein Name. Dann machen Sie sich persönlich bekannt, indem Sie dem anderen Ihren Namen mitteilen. Und Gott ist nicht ein blindes Schicksal, so wie die meisten Leute glauben, so eine göttliche Macht, die über allem schwebt. Der eine sagt so dafür und der andere so. Sondern Gott legt Wert darauf, dass er von Anfang an sich persönlich bekannt macht. Ihr sollt mich bei meinem Namen anrufen. Aber nicht um irgendeinen geheimnisvollen Namen geht es da, sondern wenn Gott seinen Namen sagt, dann deckt er sich mit seinem Tun. Sein Name entspricht dem, was er ist. Wir geben ja den Kindern oft einen Namen und legen unsere Wünsche da hinein. Möge dieses Kind einmal in die Spuren jenes und so weiter des bedeutenden Mannes treten. Nein, Gott sagt seinen Namen und so wie wir es vorhin gehört haben bei dieser Begegnung mit Mose, sagt Gott, ich werde sein. Das ist mein Name. Wenn ihr in der glutheißen Wüste steht und kein Wasser habt, dann ruft mich an bei meinem Namen, denn er ist der Erbarmer, ist sein Name. Erlöser ist sein Name von alters her. Heiland und Retter der Verlorenen. Hirte Israels. Und Gott legt Wert darauf, dass das sein Name ist, so wie er mit Abraham, Isaac und Jakob gewesen ist. Die Taten, die er getan hat, der uns mit Geduld führt und geleitet. Gottes Name ist gleichzeitig sein Tun. Heilig den Namen Gottes, heilig das, was Gott unter uns tut, heilig sein Werk. Unter den vielen Aussagen, die Sie jetzt in der Konkordanz finden, ich möchte das auch immer wieder unsere Predigten Lehre vermitteln, dass wir uns unterweisen lassen, dass wir mehr verstehen von der Gottesoffenbarung, dann kann dort stehen in den Sprüchen 18, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Sie finden Zuflucht unter diesem Namen Gottes, denn Gott ist das, was er tut. Und das, was er sagt, entspricht seinem Namen. Das ist deckungsgleich. Und darum kann Gott seinen Namen nicht aufgeben, so wie er sich uns vorgestellt hat. So will er sich auch ihnen mächtig erweisen. Oder in einem Wort, dass sie alle auswendig können. Alle, sage ich, alle können das auswendig. In dem wunderbaren 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, du führest mich auf rechter Straße. Wirklich, führt Gott mich auf rechter Straße oder führt er mich nicht doch manchmal über Hobbelwege und dann Abgründe? Nein, es ist sein guter Weg um deines Namens willen. Du bist verlässlich. Du bist treu, o Herr, um deines Namens willen. Nun ist wichtig, dass wir ja nicht, wenn wir den Namen Gottes in den Mund nehmen, gleichzeitig den Namen Gottes missbrauchen. Auch da haben wir letztes Mal was davon gesagt, dass das Vaterunser so parallel läuft zu den Geboten. Wie sagt Luther, so müssen es die Konfirmanden lernen, aber hoffentlich behalten sie es, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das ist schlimm, wenn wir den Namen Gottes missbräuchlich führen, gedankenlos dahinplappern, auch in abgegriffenen Redewendungen benutzen. Aber Martin Luther hat ja nicht nur den kleinen Katechismus geschrieben, den die Konfirmanden lernen, sondern auch den großen Katechismus, der zu den schönsten Schriften des Glaubens gehört. Und da sagt er ein paar klare Worte und er klagt das an und sagt, am schlimmsten wird der Name Gottes in den Kirchen entehrt. Ich würde das vielleicht gar nicht wagen, wenn es nicht unter der Autorität Martin Luthers geschehen würde. Da sagt er, da wird dauernd in Formeln gesprochen, in der Kirchensprache, wo man dauernd solche abgegriffenen Formeln hat. Und dann sagt er, was man bisher in den Kirchen geplärret und getrönet hat mit dem Gottesnamen. Ich habe auch immer wieder in der Kirche hier im Gottesdienst Angst, dass wir in solche Formeln hineinrutschen, dass das alles abgegriffen ist.
abgelesen von irgendwelchen Büchern. Und das war Luther wichtig, wenn wir den Namen Gottes nennen, soll das ein persönliches Begegnen mit Gott sein. Und ebenso sagt er im großen Katechismus, wir sollten uns davor hüten, den Namen Gottes zu missbrauchen und unter Benutzung des Namens Gottes Lügen und falsche Lehre zu verbreiten und zu verkaufen. Wir sollen nicht falsche Lehre schmücken mit dem heiligen Gottesnamen. Das bleibt die große Not in diesen Tagen, wo so viel unter dem Namen Jesu Christi und unter dem Namen des Neuen Testaments und des Evangeliums verkauft wird. Dass das Lästerung Gottes ist, das soll uns daran erinnern, nicht nur dort, wo Menschen Kirchen entweihen und Gottlosenmuseen draus machen, sondern viel schlimmer, wo Kirchen intakt sind, äußerlich, und doch der Name Gottes entweiht wird. Und ich will das alles sagen im Blick auf diese ewige Welt Gottes, wo jetzt dieses Heilig, Heilig, Heiliger klingt und Gott zu Ehren gesungen wird, entweihen wir ja den Namen Gottes, wir nennen uns Kinder Gottes, wir nennen uns Christi, Eigentum, Christen. Entspricht das Ihrem Reden? Welche hässlichen Gedanken verbergen sich in Ihrem Herzen, in meinem Herzen? Wie schlimm leben wir oft miteinander? Verdreckt das den Namen Jesu? Eurethalben wird der Name Gottes gelästert, sagt der Paulus. Eurethalben. Aber jetzt möchte ich was anderes noch hervorheben. Bei dieser Bitte, die uns Jesus so wichtig macht. Dein Name werde geheiligt. Können wir überhaupt den Namen Gottes heiligen? Sie wissen, dass ich immer große Vorbehalte habe, dass wir uns hier im Gottesdienst hineinschunkeln in eine Begeisterung. Obwohl das in unserer Zeit sicher auch der Mentalität vieler Menschen entspricht. Ich habe etwas gegen ein Juhu der Anbetung Gottes. Weil nachher ist man wieder ganz anders im Alltag. Und das sollte eigentlich keine Dissonanz sein. Das, was wir hier im Sonntagsgottesdienst machen, sollte genau dem entsprechen, was wir tagtäglich leben, was Sie zu Hause haben, in Ihrer Familie, in Ihrem Beruf, in Ihren Geschäftsräumen, wo Sie sind. Das darf doch nicht auseinanderfallen. Und wie können wir dann Gott heiligen? Nicht, indem wir viel Worte machen. Wir können dann wunderbare Gesänge anstimmen. Aber das hat damals schon Jesaja gemerkt, als ihn Gott gerufen hat, wo er sagt, Herr, ich kann dir gar nicht dienen. Ich bin unreiner Lippen. Ich kann dem heiligen Gott gar nicht Sprachrohr sein. Die Lieder, die wir singen, kommen von unreinen Lippen, von einer Zunge, die gerade noch gelästert und übel dahergeredet hat. Können wir Gott überhaupt heiligen? Ich habe ein wenig drüber nachgedacht und war wieder froh, dass ich in der Bibel klare Worte fand. Da heißt es etwa in Hesekiel 36, sagt Gott, ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, heilig machen. Oder im nächsten Kapitel, Hesekiel 37, ich will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen. Gott sagt, jetzt ist Schluss mit der Schändung des heiligen Gottesnamens. Können Sie doch Ihren Namen zu Schanden werden lassen, aber nicht den heiligen Gottesnamen des Gottes, der Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht ein blindes Schicksals Gottesnamens macht oder was man sagen will, sondern der heilige Gott, der sich erwiesen hat in der Geschichte Israels, der sich geoffenbart hat, den wir kennen bei seinem Namen, der will seinen Namen heilig halten. Was bedeutet das? Dass er nun seine Leute ausschickt zum Kreuzzug mit dem Schwert und sagt, jetzt erschlagt er alle, die den Namen Gottes lästern, geht hart vor gegen die Flucher, zerschlagt alles, was Gottes Ehre entgegensteht. Das ist nicht die Art Gottes. Wie heiligt denn Gott seinen Namen? Das steht ja in der Bibel. Er sandte seinen Sohn. Paul Deitenbeck, der hat so originelle Ausdrucksweisen, der sagt, Gott zum Anfassen in der Krippe in Bethlehem, Gott zum Anfassen. Sein Name ist jetzt auf einmal Jesus. Da kommt er uns ganz nah, du kennst ihn. Er tritt dir gegenüber. Und er geht dorthin, wo sein Name gelästert wird. Selbst da, wo die Anbetungsstätte zu einer Räuberhöhle gemacht wurde im Tempel. Und was tut doch? Er heiligt den Namen Gottes, indem er noch einmal vor der ganzen Welt in seinem stellvertretenden Opfertod das Erbarmen Gottes und die Liebe groß macht. Sie brauchen nie den lieben Gott verlästern. Er bleibt der heilige Gott, aber seine Liebe ist ein solches großes Geheimnis seines Namens, dem er es offenbart und zeigt, wie er selbst die liebt, die ihn hassen, die ihn ans Kreuz nageln, liebt er. Vater, vergib ihnen. Und in dem Augenblick zerreißt der Vorhang im Tempel. Und das Allerheiligste ist jetzt plötzlich profan geworden. Es geht nicht mehr um irdische Plätze, die heilig gehalten werden. Gott braucht ihn nimmer. Sein Heiligtum ist Golgatha. Da ist der Name Gottes geheiligt vor der Welt. Und wir dürfen in dieses Heiligtum eintreten und sagen, es floss für mich dies teure Blut, das glaubend fasse ich. Du bist für mich gestorben und für meine Schuld, für mein unheiliges Leben. Und du machst mich heilig und gerecht. Wenn ihnen Gott alle Sünden vergeben hat, sind sie heilig. Und wenn sie wieder in den Dreck fallen, dürfen sie sich erneut heiligen lassen durch die Kraft Jesu Christi. Petrus und Johannes, die Apostel, haben es dann in einer gefährlichen Situation der Verfolgung der urchristlichen Gemeinde ja laut gesagt, es gibt überhaupt keinen anderen Namen mehr unter dem Himmel, darin wir sollen selig werden. Der unvergleichliche Name, um den es uns geht, ist der Name Jesu. Ist nicht austauschbar mit Buddha, Shiva oder Allah. Der Name Jesu ist viel, viel größer und führt uns viel weiter. Sie alle können uns den Frieden im Herzen nicht geben und können uns nicht die Vergebung der Schuld zusprechen. Name über alle Namen. Einmal werden sich alle Knie beugen vor dem Namen Jesu. Dein Name werde geheiligt in unserer Welt. Jetzt wissen wir, dass es nicht nur darum geht, dass wir hier Anbetungslieder singen. Die wollen wir singen. Ich hoffe, dass sie sich auch ganz sammeln können, in ihren Gedanken nicht abgelenkt werden durch Äußeres. Dass sie viel Gott lobpreisen, dieses heilig, heilig, heilig singen, aber dass sie den Namen Gottes heiligen. Und dass über ihr ganzes Leben der Name Jesu gebreitet ist. Jetzt noch zum Schluss. Ja, was ist jetzt mit unserer Heiligkeit? Wir sprachen also zuerst von der Schändung des Namens Gottes. Wir sprachen davon, wie kann man den Namen Gottes heiligen? Und jetzt, wie ist es mit unserer Heiligkeit? Da steht überhaupt im ganzen Vaterunser nichts drin, obwohl das für mich eine ganz bedrängende Sache ist. Herr, ich wollte so gern auch heilig werden. Mein Schmutzherz sollte erneuert und heilig werden. Ich wäre schon gern zu diesen Lebzeiten ein Heiliger im rechten Sinne. Einer, der von Gott geheiligt ist, wo meine unreinen Gedanken geheiligt werden, meine unreinen Hände geheiligt werden. Ich weiß, dass die Vergebung Jesu darüber gebreitet ist, aber wir wollten es gern noch fester und realer haben. Und es wäre uns sicher nicht unlieb, wenn das gleich anschließend auch noch drinstehen würde. Heilige mich so, dass nichts mehr vom alten Schmutz da ist. Aber nun steht das ja immer wieder in der Bibel drin. Wie werden wir denn heilig? Nur so, indem sie über ihr ganzes Leben den Namen Gottes stellen. Sie können es nicht anders tun. Und das ist jetzt wichtig, dass sie das noch begreifen und dann auch ganz praktisch umsetzen. In der urchristlichen Gemeinde, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, da heißt es, wenn die Leute sich taufen ließen und sie legten den Namen Jesu auf sie. Was heißt denn das? Das ist nicht ein magisches Geschehen, sondern jetzt plötzlich stellt der Mann sich unter, oder die Frau und das Kind sich unter die Gegenwart Jesu. Und wichtig ist, dass wir alles, was wir tun, so heißt es in Kolosser 3, Vers 17, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Ihre Computerarbeiten, ihre Autoreparatur, die Führung ihres Kontobuches, ihre Ehe, ihre Erziehung, tun sie alles im Namen Jesu. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie verwandelt werden ohne unser Zutun, sondern wichtig ist, dass wir all unsere Tagesgeschäfte im Namen Jesu tun, im Namen Jesu. Und dann können wir sehr wohl auch hier den Namen Jesu schänden. Da sehen die anderen Menschen sehr genau mit ihrem kritischen Blick auf die Christen, ach, wie lebt denn der? Es wäre jetzt wichtig, dass in Wort und Werk und allem Wesen nur der Name Jesu bei uns drin gelesen wird. Und eben nicht mit Worten, nicht mit den Floskeln, die wir machen, nicht in einem großen Gebrüll von frommen Worten, sondern dass wir wirklich von seinem Geist getrieben sind, von seiner Geduld und von seiner Sanftmut erfüllt sind. In dem Geschäft habe ich noch viel zu tun. Und da steht etwas Wunderbares vor uns, dass Jesus uns erfüllen will, seinen Namen auf uns legt. Es war Jesus wichtig, ich habe deinen Namen vor ihnen geoffenbart oder Vater, verherrliche deinen Namen. Denken Sie einmal, dass jetzt die Größe und Macht Gottes in unserem ganz normalen Leben sichtbar wird. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Mit ihrem alternden Leib, mit ihrer schwachen Lebenskraft, mit ihren irdischen Berufspflichten, das hat Gott vor, darin seinen Namen zu verherrlichen. Darum hat er solche schwierigen Leute wie uns erwählt. Da will er das tun, seinen Namen heiligen. Es geht jetzt nicht um Rückzug in fromme Gebäude, sondern es geht darum, dass der Name Gottes mitten in der Welt geheiligt wird. Oder wie es in der Bibel heißt, dass in euch verherrlicht werde der Name Jesu. Amen.